klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Zu Gast bei mir heute ist die in München aufgewachsene Pianistin und Dirigentin Anna Handler. Liebe Frau Handler, herzlich willkommen und schön, dass wir miteinander ins Gespräch kommen.
Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf.
Frau Handler, Sie sind 28 Jahre alt und als Dirigentin ab der Saison 2024-25 Assistentin von Andres Nelsons beim Boston Symphony Orchestra. Wir schauen heute in Ihren musikalischen Maschinenraum und wollen unter anderem über das Durchstarten einer Dirigentinnenkarriere sprechen, über Unterschiede zwischen Orchestern in den USA und Deutschland und darüber, woran es vielleicht liegen könnte, dass bislang so wenige Frauen eine Chefposition in einem deutschen Orchester ausüben. Was war das für Sie ein Gefühl, beim Auswahldirigat gegen drei männliche Kandidaten vor einem Orchester der Big Five in den USA zu stehen, also hier dem Boston Symphony Orchestra?
Ein sehr beglückendes Gefühl, in dem Moment sich mit diesen Musikern vor mir verbinden zu können, auf eine Art und Weise, die sich am Ende auch in einem Ergebnis gespiegelt hat, kann man sagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich im Moment des Musikmachens nicht den Wettbewerb vor Augen hatte, sondern einfach eine Verbindung gesucht habe mit den Musikern und Musikerinnen vor mir. Natürlich, Zeitmanagement und Wettbewerbssituation war schon im Hinterkästchen vorhanden. Es war ja auch ein Teil der Bewertung, wie man in den 20 Minuten sich das Repertoire so einteilt und ein Assessment laufen lässt, okay, an welchem Stück möchte ich jetzt die meiste Zeit verbringen, wo kann ich meine künstlerische Vision nur durch die Gesten zeigen, wo muss ich eventuell ein paar kleine Sachen sagen. Aber das war ein tolles Erlebnis und war es ein schönes Gefühl, dass die Musiker und Musikerinnen sich für mich entschieden haben, weil das war tatsächlich das Orchestervotum, was den Ausschlag gegeben hat.
Welches Stück lag da auf dem Pult oder welche Stücke?
Das waren der erste Satz von Beethovens 5. Symphonie, der erste Satz von Brahms 3. Symphonie, der zweite Satz aus Debussy La Mer und der erste Satz aus Tschaikowskis Violinkonzert und wie bei Wettbewerben so üblich dann immer Ausschnitte und mit Abbrechen.
Ja, aber das ist ja richtig so das klassisch-romantische Kernrepertoire und natürlich auch wirklich Stücke, wo man Impulse vom Dirigat erwartet, also Klassiker natürlich Beethoven 5, ne?
Ja, also jede Geste ist entscheidend. Jeder Auftakt ist der Auftakt zum nächsten. Und in jedem Auftakt sollte sehr viel Information vorhanden sein, die den Musikern was sagen kann.
Sie haben im Mai 2023 die Juilliard School in New York abgeschlossen, waren im Anschluss dann Dudamel Fellow beim Los Angeles Philharmonic. Sie haben auch schon bei Kyrill Petrenko und den Berliner Philharmonikern in der Konzertantenproduktion von Mazeppa assistiert, also Tschaikowskis Mazeppa. Und kaum aus der Hochschule raus und schon bei den weltbesten Orchestern und Dirigenten. Wie haben Sie das geschafft?
Also natürlich kann man auch immer sagen, ein Stück weit Schicksal ist dabei. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ich bin ja seit ich 14 bin mit dem Dirigieren beschäftigt und interessiert daran. Also mit 14 war das erste Mal der Wunsch, mich mit dem Beruf näher auseinanderzusetzen. Damals war ich auch noch im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper Mitglied. Also wurde auch da als Sängerin geführt. Ich war auch Mitglied im Jugendorchester des Pestalozzi-Gymnasiums in München als Geigerin, als Bratscherin. Meine Schwester ist Geigerin. Obwohl ich natürlich dann Klavier studiert habe, ist mir also die Orchesterperspektive nicht komplett fremd. Und ich habe dann während der Zeit von 15 bis 20, obwohl ich täglich sehr viele Stunden Klavier geübt habe, habe ich mich immer mental damit beschäftigt, wie komme ich zum Dirigieren. Ich habe ein eigenes Orchester gegründet mit 17, habe davor eine Ausbildung zur Junior Assistant Ensembleleitung gemacht. Das war eine Förderung vom Bayerischen Musikrat. Da ging ich als beste Teilnehmerin hervor. Das war auch ein integrierter Wettbewerb. Das war so eine Initialzündung, die mir gezeigt hat, okay, ich sollte vielleicht die Richtung weiter verfolgen. Eben dann die Gründung des eigenen Ensembles, dann eigentlich fast tägliche Besuche von Opern an der Bayerischen Staatsoper. Ich glaube, mich kannte wirklich jeder Mitarbeiter in diesem Haus. Ja, insofern also dieses Engagement, hat sich deutlich abgezeichnet früh. Und insofern ist vielleicht jetzt, wenn man jetzt guckt, 28 ist immer noch sehr jung, aber es ist trotzdem jetzt eine Spanne von 13 oder fast 14 sehr aktiven Jahren, wo kein Tag vergeht, wo ich nicht an das Dirigieren denke. Also es ist jeden Tag ein Teil von mir und ich überlege mir jeden Tag, wie kann ich besser werden, wie kann ich mehr lernen, wie kann ich von dem Besten lernen. Wer sind denn die Besten überhaupt? Ja, das hat sich ja auch im Laufe der Jahre angepasst. Also wer sind die Besten? Also am Anfang denkt man, oh, das ist jetzt hier, aber wow, der weiß so viel mehr als ich. Und plötzlich denkt man, aber die Person weiß noch so viel mehr als ich.
Das heißt ja, dass Sie quasi in der Bayerischen Staatsoper dann ein ganz ungewöhnliches Umfeld oder ein sehr reiches Umfeld gefunden haben, was man, Sie haben es angesprochen, natürlich in der kleineren Provinzstadt dann nicht ganz so findet. Aber ich glaube, dieses Entflammen oder sich entflammen lassen können für die Begeisterung für die Musik und dann auch sehr schnell zu wissen, ich will Dirigentin werden, das ist ja schon nicht ganz gewöhnlich. Und jetzt sind Sie quasi fast die Hälfte Ihres Lebens ja schon damit, setzen sich damit auseinander.
Stimmt.
Was ja schon doch jetzt, eine Zeit ist, ja, auch wenn man erst 28 ist. Ne?
Richtig. Ja, es ist die Hälfte meines Lebens und drei Viertel meines Lebens spiele ich ein Instrument und singe. Insofern, Das haben Sie es ganz richtig gesagt. Also ich kann es nicht mehr wegdenken aus meinem Leben und muss es hoffentlich auch nicht mehr.
Ihre Eltern sind ja Ingenieure. Ihr Vater stammt aus Deutschland, Ihre Mutter aus Kolumbien. Sie wurden in Frankreich geboren. Wer hat Sie jetzt letztlich an die Musik rangeführt?
Sehr gut recherchiert. Ja, tatsächlich kommt die Mutter meiner Mutter eben aus Kolumbien und hat auch einen Flügel gehabt. Also die hat sich auch mit klassischer Musik auseinandergesetzt. Meine Mutter kommt aus einem, kann ich sagen, Akademikerhaushalt. Ihr Vater war Arzt und klassische Musik war nichts Fremdes. Im Gegensatz zu dem Elternhaus meines Vaters. Mein Vater war der erste Akademiker in seiner Familie. Und meine Großeltern väterlicherseits hatten eine sehr natürliche Musikalität. Wir haben in der Kirche zusammen immer gesungen und meine Oma hat immer ganz automatisch die zweite Stimme harmonisiert. Das hat mich sehr inspiriert, auch gemeinsam mit meiner Schwester immer im Duo zu singen und gleich irgendwie die Terz zu finden oder die Sechste, die dann dazu passt. Also so eine ganz leichte Form des Kontrapunkts. Ja, also wir mussten auch an Weihnachten immer vor der Bescherung mindestens eine Stunde musizieren, bevor es war jetzt nicht so fünf Weihnachtslieder und fertig, sondern das war schon mit großer Begeisterung und Hingabe diese Lust am Notenlesen, am neuer Musik kennenlernen, wobei es sich da auch eher um Volksmusik und populäre Musik gehandelt hat. Diese klassische Musikrichtung, also ich sag mal, diese harte, wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, im persönlichen Gespräch, leistungsorientierte Musikausbildung, die kam erst, als ich dann ins Gymnasium kam. Und eigentlich, was ein Glück. Also ich hatte eine sehr unbeschwerte Kindheit und dann so mit 11, 12 ging es dann los, zweimal, dreimal die Woche Klavierunterricht bei einer Lehrerin aus der ehemaligen Sowjetunion. Die hat dann meine Schwester zu Sacha Bronn vermittelt, zu dem großen Geigenpädagogen. Der hat mich dann wiederum zur Accademia Pianistica in Imola vermittelt, gegründet von Maurizio Pollini. Hatte ich beim Mozarteum dann russische Lehrer und in München dann auch. Und dann, ja, also insofern, das war eine große Umstellung auch für meine Eltern finanziell und auch in der Erziehung, in der Intensität. Meine Mutter hat auch ihren Beruf für uns aufgegeben, um einfach bei uns sein zu können, mit den ganzen Unterrichten uns überall hinzufahren, zu den Wettbewerben. Also man kann sich gut überlegen, ob man das leisten kann. Aber ich hatte das Glück, dass meine Eltern nicht so stark unterstützt haben.
Sie haben schon gesagt, Sie haben im Kinderchor, in der Staatsoper auf der Bühne ja auch gestanden. Das ist ja auch so eine tolle Erfahrung, die man da im Kinderchor machen kann dann so. Aber was war für sich jetzt wirklich der Auslöser zu sagen, so dirigieren? Weil, sag mal, das ist ja so ein Weihnachtslieder und im Chor singen ist ja das eine, aber nachher auch wirklich zu entdecken, dass man vielleicht auch so ein Händchen dafür hat, das ist ja auch nochmal ein Schritt.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja unglaublich begabte Musiker, Musikerinnen, aber nicht jeder ist zur Führungspersönlichkeit geboren. Und das kann man teilweise auch schwer nur erlernen. Also so ein Charisma oder etwas, was andere Leute dazu bringt, dir zu folgen. Es ist ein Mysterium. Es beschäftigt mich auch jeden Tag. Warum sollten andere Leute auf das hören, was ich zu sagen habe? Ist es das dann überhaupt wert? Bringt das einen echten Mehrwert für die? Ich glaube, bei mir ging immer eine Faszination aus von ohne Worte was zu formen. Über die Hände und über die Gesten. Es gibt viele Videos von mir, wo ich als Kind singe und automatisch meine Hände öffne bei Crescendi und sehr ausdrucksstark gestikuliere. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen anderen Beruf gewählt hätte, hätte ich trotzdem auch oft meine Hände eingesetzt. Die Gesten sind ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Ich hatte einen Geigenlehrer, der mich mit den Young People's Concerts von Leonard Bernstein vertraut gemacht hat am Pestalozzi-Gymnasium. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, das war, glaube ich, das erste YouTube-Video, was ich überhaupt geschaut habe, da war ich so vom ersten Moment an gefesselt. Ja, ich habe gedacht, wer ist dieser Mensch, also der so gut frei sprechen kann, ohne sich zu verhaspeln mit dieser enorm charismatischen Stimme, der versucht, klassische Musik so bildhaft darzustellen, dass sogar ich als Ausländerin dazuhören möchte. Und dass der dann auch noch dirigiert, das passt irgendwie gut zu mir. Ich bin Klassensprecherin, ich dirigiere gerne den Chor bei mir, ich übernehme gern Verantwortung, ich plane gern Sachen. Vielleicht gehe ich mal zu diesem Kurs und dann bei diesem Kurs 9 Tage in der Intensivausbildung, wo es am Ende eine Abschlussbewertung gab beim Dirigieren. Ja, da saß ich dann mit 15. 8. bis 12. Klasse war die Spanne. Und ich war ganz sicher, dass da die Zwölfklässlerin oder der Zwölfklässler das gewinnen wird. Und ich saß so da mit meiner Brille, meiner Zahnspange und dann, was ich, fiel mein Name. Ja, und dann, ich hatte schon das Gefühl, dass ich habe einen Ehrgeiz gespürt. Ich habe auch gespürt, so ich möchte das gut machen und ich möchte ein Klangerlebnis erzeugen. Aber ich wusste wirklich nicht in dem Moment, ob andere Leute das auch so spüren. Also diese, wird das gespiegelt und ist ja auch oft so bei von Gleichaltrigen vielleicht dann Konkurrenzgedanke oder es war ja eine Wettbewerbssituation. Da sagt vielleicht dann nicht jeder, hey, das machst du ganz toll oder so oder macht echt Spaß. Das kam dann erst danach. Aber dieser erste Schritt, mir macht Spaß, was ich mache, aber kommt's auch an? Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz besonderer Moment gewesen für mich, diese Bestätigung zu erfahren und zu wissen, ja, andere Leute wollen gerne mit mir musizieren oder vertrauen auf das, was ich zu sagen habe. Und ich habe ein großes Vorbild, was Leadership-Themen betrifft. Das ist Simon Sinek. Dem folge ich auch in den sozialen Medien. Und der hat vor kurzem ein super tolles Statement gebracht. Leadership is not a journey to rise in the ranks, but to help those around us rise. Also denen um uns herum zu helfen, besser zu werden oder das Beste aus der Gruppe rauszuholen. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber ich fand es schön auf den Punkt gebracht. Also wenn man authentisch spürt, dass der vor dir die Sache im Sinn hat und sich auch für die Sache opfern würde, als erster in die Schlacht ziehen würde, im Fall des Falles, da glaube ich, gibt es ein paar Leute, die dem folgen würden, ja.
Ja, also ein schulischer Dirigierwettbewerb als Startpunkt ist natürlich auch ganz spannend. Ihr junger Kollege Tamo Peltokoski sagt in einem aktuellen Interview, es sei für ihn schrecklich gewesen, in einem Dirigierkurs bei Jorma Panula mit gerade mal 14 Jahren das erste Mal vor einem professionellen Orchester zu stehen, nur mit Erwachsenen, die seine Eltern oder gar Großeltern hätten sein könnten. War das bei Ihnen auch so schrecklich? Oder war das, weil es eben die Gleichaltrigen waren, war das weniger schwierig? Oder wann haben Sie das erste Mal wirklich vor so einem Berufsorchester gestanden? Diese Erfahrung, das könnten alles Ihre Eltern oder Großeltern sein. Und dann steht man davor und zeigt denen mit Gesten oder auch mit wenig Worten, wo die Reise hingeht.
Ich glaube, das erste Mal, wo es gar keine Gleichaltrigen mehr waren, war 2018 oder 19 während meines Dirigierstudiums in Weimar vor der Jena Philharmonie. Ich war nervös, ja. Aber das Schöne bei mir und ich denke auch bei anderen Kollegen ist, sobald ich dirigiere, bin ich wie ein Fisch im Wasser oder ein Vogel in der Luft. Ich kann mich vergessen und ich verbinde mich mit dem Klang. Mein Körper findet auch Gesten von selbst. Sobald ich ganz klar im Kopf habe, was ich hören will, muss ich seltenst die Choreografie üben. Und sollte man ja auch eigentlich nicht, aber man kann natürlich sich überlegen, okay, dieser Auftakt jetzt sollte das und das beinhalten. Also, und der muss an der und der Stelle kommen, nur dann kann er was auslösen, so. Also, aber das war auch so ein Erlebnis, dass erstens mal die Zeit sehr viel schneller vorbeiging, als ich dachte, dass ich was zu sagen hatte. Boah, das war das beste Gefühl der Welt. Und das ist auch heute noch so, ja. Ich komme von einer neuen Gruppe und ich weiß, da sind jetzt Spezialisten vor mir, ja. Die haben sich sehr viel länger mit dem Stück vielleicht auseinandergesetzt als ich. Vielleicht nicht in ganz der Tiefe oder nicht von all diesen Winkeln. Und dann noch zu verstehen, dass man doch noch was zu sagen hat oder dass man was zu spiegeln hat oder eben diese Frische mit reinbringt oder diese neue Perspektive. Ich glaube auch, das ist, was viele Leute fasziniert an jungen Dirigenten, Dirigentinnen. Erinnern Sie sich an das Gefühl, als Sie zum ersten Mal verliebt waren? Oder erinnern Sie sich an das Gefühl, als Sie sich zum ersten Mal in Ihrem Beruf verliebt haben?
Ja, das ist ja auch für das Publikum, ich sag mal, alle im Saal, die dann geprobt haben, die kennen dann diese Brahms-Sinfonie in unterschiedlichen Graden, 5-mal gespielt, 10-mal gespielt oder eben zum ersten Mal dirigiert. Aber fürs Publikum, wer als First-Timer da im Saal sitzt, für den ist das ja auch eine Erstbegegnung. Also das darf man ja auch immer aus der Perspektive Richtig. Der Zuhörenden nicht vergessen.
Ja, ich finde es immer schön zu denken, es wird immer jemanden geben im Publikum, der dieses Stück zum ersten Mal hört, aber auch jemanden, der es zum letzten Mal hört.
Das ist ein schönes Bild, ja. lassen Sie uns mal auf die Dirigerausbildung an den Hochschulen in Deutschland und USA schauen. Sie haben ja in München, Essen, Weimar und in New York studiert. Welche Unterschiede haben Sie da als Studierende im Dirigierunterricht wahrgenommen zwischen Deutschland und den USA?
Das ist keine leichte Frage. Man kann das bestimmt nicht verallgemeinern, sagen, dieses Land, es funktioniert so und dieses Land funktioniert so. Es hängt immer von den einzelnen Professoren ab, wie immer in der klassischen Musik, ne? Also, dass man die Ausbildung in den USA ist privat gewesen. Ich hatte das große Glück, dass es ein Vollstipendium war, was da auf mich gewartet hat. Es war ein riesiges Geschenk und es hat mir enorm viele Chancen ermöglicht. Also erstens mal diese komplette Hingabe in das Studium. Ich musste nicht noch gleichzeitig Geld verdienen oder hinfahren zur Uni. In Juilliard war ich in der Uni, habe dort gelebt, habe dort gearbeitet, wurde dort voll gefördert. Wir waren nur vier Studierende. Wir hatten jede Woche Orchesterpraxis und es kamen ganz tolle Gäste zu uns von Antonio Papano, Barbara Hennigan, Manfred Honig. Das sind natürlich tolle Begegnungen. Ja, das ist jetzt die Frage, staatliches System, privates System, da möchte ich keins dem anderen vorziehen, das wäre unfair und ich finde es falsch, sich zu verschulden für ein Studium, ganz persönlich. Wichtig ist beim Dirigierstudium der Kontakt mit einem Orchester, je öfter man den haben kann, desto besser, weil die theoretische Auseinandersetzung mit der Partitur ist natürlich ebenso wichtig, ist die Vorplanung, die Vorgestaltung im Kopf, aber eben zu sehen, ob meine Gesten das vermitteln können, was ich mir vorstelle, und ob diese Gesten einen Effekt haben auf die Leute vor mir, das kann man nicht im stillen Kämmerchen üben oder simulieren, leider. Ja.
Wir sprechen dann ja auch über den Berufseinstieg für Dirigentinnen nach dem Studium. Und da gibt es ja verschiedene Wege in den Beruf rein, also Teilnahme am Dirigierwettbewerb oder Aufnahme in das Forum Dirigieren in Deutschland beispielsweise. Der Klassiker ist ja nach wie vor die Korrepetitoren- und Kapellmeistertätigkeit an Bühnen, erst in der Provinz, dann an größeren Häusern. Christian Thielemann zum Beispiel hat sich immer als Kapellmeister alter Schule gesehen. Sehen Sie in Ihrem Weg, den Sie gehen, über Assistenzen bei diesen großen Dirigenten, bei diesen großen Orchestern, das ist ein anderer Weg, sehen Sie da einen Unterschied zur alten Kapellmeisterschule? Oder sagen Sie, nein, so groß ist da eigentlich nicht, ich muss da genauso mein Handwerk abliefern, aber wenn man im Opernhaus ist, dann hat man natürlich die Gelegenheit, okay, man dirigiert bestimmte Stücke nach, die im Repertoire sind und so weiter und so weiter. Also wo sehen Sie da den Unterschied zwischen den verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten, hier der Klassiker über zweiter Kapellmeister, erster Kapellmeisterin und dann irgendwann Aufstieg zu dem Weg, den Sie gerade gehen?
Also erstmal sollte man Traditionen schätzen, wertschätzen, und natürlich ist jeder Weg individuell, aber es hat sich durchaus bewährt, dass ein langer Atem und Zeit für Entwicklung sich auszahlen, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und dass Geduld ein ganz wichtiger Baustein ist in diesem Beruf. Dass von der Industrie ein Druck besteht, Menschen unter 30 zu pushen. Darüber müssen wir, glaube ich, jetzt nicht sprechen. Das haben Sie bestimmt in anderen Podcasts schon behandelt. Sich von diesem Druck nicht beeinflussen zu lassen, ist durchaus nicht leicht. Ein Leben nach 30 zu skizzieren, zwischen 30 und 60, ist eine große Herausforderung, auf die man vorbereitet werden sollte im Studium. Also es geht nicht nur um dieses Wunderkind-Status, um diese Prodigy oder um die Rising Star-Masche, um dieses U30, Forbes 30 under 30. Das ist ja nicht nur in der Musik so, das ist ja auch im Unternehmertum so, in vielen anderen Sparten. Aber was passiert denn eigentlich zwischen 30 und 60 und wie kommt man eigentlich zu dieser Weisheit, ja, die wir doch am Ende alle schätzen? Die Oper wurde nie entfernt aus meinem Leben oder aus meinem Herzen. Nur möchte ich einfach den Umgang damit und meinen Zeitplan persönlich gestalten und mich da auch nicht in Rollen zwängen lassen oder sagen, die alte Schule ist das absolut Richtige. Nee, was ist für mich das Richtige? Und was ist für mich das Richtige, um als Führungskraft so kompetent zu sein, dass andere Leute mir folgen wollen?
Sie sind ja nach dem Hochschulstudium jetzt in der Praxis angekommen. Da ist viel Learning by Doing dabei. Aber an welchen Stellen hätten Sie sich durch die Hochschule noch bessere Vorbereitung, so ganz pragmatisch, gewünscht?
Ich denke, dass die Hochschulen heute Angebote liefern, die oft auf freiwilliger Basis beruhen. Also es gab oft so Steuerseminare, Künstlersozialkasse, GEMA, der Künstler als Unternehmer. Das waren schon Angebote, die man freiwillig besuchen konnte, aber darüber habe ich mit meinen Professoren im Unterricht nie gesprochen, und das würde ich mir wünschen, und das würde ich, mache ich auch selber anders. Also wenn ich jetzt anfange zu unterrichten oder wenn ich das jetzt auch schon tue, baue ich immer einen sehr transparent ehrlichen Teil mit ein, wo ich sage, okay, das sind die Herausforderungen, denen ich mich gerade stellen muss in Bezug auf Unternehmertum, in Bezug auf Agenturen. Das sind die Prozente, die man abführt. Das ist das, was am Ende auf deinem Konto übrig bleibt. Diese Fragen, da gehen viele dann irgendwie alleine durch. Das ist ein bisschen schade.
Ja, also ein bisschen Appell an die Hochschulen, da noch ein bisschen mehr Praxiswissen zu transferieren und vielleicht nicht nur als Freiwilligenkurs, sondern auch als Pflichtfach. Ne? Ja. Sie haben ja auch sehr viel Klavier gespielt, spielen bis heute Klavier. Wie häufig sitzen Sie am Klavier so in der Woche? Täglich oder
Ich versuche täglich, ja. Also vor allen Dingen, wenn ich zu Hause bin, ja, täglich. Ich habe morgen Klavierunterricht mit der Kreutzersonate von Beethoven. Ich studiere tatsächlich auch noch Klavier an der Folkwang-Uni, mache meinen Master da fertig. Natürlich jetzt mit sehr viel Verzögerung durch das Auslandsstudium und Auslandsaufenthalte und so weiter. Aber ja, das Klavier reinigt meine Seele, kann man so sagen. Das ist immer wieder so ein ganz ehrlicher Spiegel. Du hast 3 Tage nicht geübt, so hört sich's jetzt an. Und wenn du auch nur jeden Tag ein bisschen machst, woran möchte ich dann arbeiten? Also mir ist zum Beispiel ganz persönlich gerade, für mich persönlich, also auch therapeutisch irgendwie wichtig, dass ich improvisieren kann. Ja, dass mein Gehör mich leitet, dass meine Gehörbildung besser wird, dass ich das, was ich fühle, in Töne übersetzen kann. Nicht, weil ich es veröffentlichen will, aber einfach, weil mir das als in meiner Identität als Musikerin hilft, eine Erdung zu finden. Und da, das dann, dass man sagt, irgendwie, da bin ich jeden Tag dran. Und natürlich, Partituren lerne ich auch am Klavier. Ja.
Wir haben ja schon über die Unterschiede des Dirigierstudiums und beim Berufsanstieg gesprochen. Wie unterschiedlich haben Sie bislang die Arbeit mit Orchestern hüben und drüben, also in den USA und in Deutschland, wahrgenommen? Ticken amerikanische Orchester anders als deutsche, so aus Ihrer Perspektive als Dirigentin?
Ja, also wir sprechen ja jetzt immer noch über Menschen, ja, und sozusagen egal welcher Herkunft und Nationalität, da sind auch jetzt in meiner Zeit in den USA ganz viele Stereotype, die wir vielleicht in Deutschland mitbekommen haben, überhaupt nicht wahr gewesen. Hat sich vieles als unwahr herausgestellt, ebenso wie wir Deutsche vielleicht im Ausland wahrgenommen werden, was auch nicht stimmt. Außerdem findet da jetzt auch eine Globalisierung statt, wo alle überall zu Gast sein dürfen. Die Probenatmosphäre ist enorm professionell, bisher immer gewesen in den USA. Also es kommt sehr wenig Gegenwind aus dem Orchester. Also sozusagen, das gehört einfach nicht so zur Kultur, dass man viele Fragen stellt oder dass man unterbricht, wenn man anderer Meinung ist. Das habe ich in Deutschland schon öfter gesehen oder erfahren, was ich nicht schlimm finde. Also ich meine, Demokratie ist ein tolles Konzept, was ich gerne unterstütze und wovon ich gerne Teil davon bin. Und in meinem Orchester ganz persönlich, das ist ein ganz, ganz kritisches Orchester, also wo ich mir sogar wünsche, dass meine Freunde und Kollegen sich mit ihren eigenen Meinungen einbringen und auch mich in Frage stellen. Aber natürlich, was Effizienz betrifft, ist natürlich immer leichter, wenn jetzt einer, sag ich mal, das Sagen hat und wenn man vielleicht im Nachgang Sachen bespricht.
Ja, es ging ja auch nur um Ihre persönliche Perspektive jetzt in diesem unmittelbaren Vergleich mit großen Orchestern in den USA.
Ja.
Wir haben ja auch noch ein weiteres Thema, was wir ganz kurz noch ansprechen sollten, nämlich das Thema Frauen in Chefpositionen. Also bei deutschen Orchestern von 129 Berufsorchestern sind nur 4 von Frauen geleitet. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Was meinen Sie, woran könnte das liegen? Also wir haben hier sicherlich finden da keine abschließende Antwort, aber woran könnte das liegen, dass Frauen offenbar sagen, dirigieren ja gerne und auch als Gast überhaupt, aber ich möchte mir nicht so eine Chefposition, die ja auch noch mit Verwaltungsaufgaben, mit Personalführungsaufgaben, gerade im größeren Opernhaus, wo auch noch andere Ensembles dranhängen, also die Solistinnen oder der Chor, nicht ans Bein binden. Sehen Sie sowas oder haben Sie irgendeine Vorstellung davon?
Ich persönlich frage mich, wie waren denn die Studierendenzahlen, als die jetzigen Chefinnen studiert haben? Wie viele Frauen haben damals studiert und wie viele studieren jetzt? Und ich glaube, wir müssen da jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben, 10, 20 Jahre, um da dann eine Analyse vorzunehmen. Aber ich glaube, wir sind prozentual sehr angestiegen, was die Studierendenzahlen betrifft, weiblichen Studierendenzahlen an deutschen Universitäten und international. Es gibt einen Trend, würde ich sogar fast sagen, sich dahin zu wagen, das auszuprobieren. Aber ich glaube, wir müssen uns auch fragen, welche Leute wollen wir in diese Chefposition lassen und wen wollen wir dort sehen? Sind das die Leute, die gut motivieren können? Sind das die kompetentesten? Sind das die Leute, die gut im Konkurrenzkampf sind? Sind das die Resilienten? Oder sind das die Leute, die gut in Menschenführung sind? Diese Machtumverteilung, die gerade stattfindet durch die Öffnung dieses Berufes für Frauen, für People of Color, für Menschen ohne definiertes Geschlecht, diese Machtumverteilung ist bestimmt für viele Menschen, die die Macht nicht abgeben wollen, erstmal schwierig zu verdauen. Beziehungsweise man muss verstehen, dass das nicht bedeutet, dass deine eigenen Kompetenzen dir abgesprochen werden in dem Moment, wo sich was öffnet. Nein, deine Kompetenzen sind immer noch genauso gefragt. Aber vielleicht muss ich meine Kompetenzen schärfen. Vielleicht muss ich sie überdenken. Vielleicht muss ich mich weiterbilden, um in dem Job bleiben zu dürfen, in dem ich bin. Es ist also nicht mehr ein Gegebenes, dass nur weil ich bin, mir das zusteht. Also es findet eine Umverteilung statt und das ist auch schön. Ich glaube, wir werden offener. Unsere Gesellschaft entwickelt sich eigentlich zu einer, in meiner Wahrnehmung, gerechteren hin. Und da freue ich mich über jeden Menschen, der für was brennt und der für das kämpfen will, wofür er brennt.
Ja, wir beobachten weiter das Gender-Verhältnis auf Chefposition, aber mit guter Hoffnung für die nächsten 10 bis 20
Absolut.
Jahre.
Absolut. Ich glaube, man muss immer guter Hoffnung bleiben. Also das alles andere führt zu nichts. Also das zu gucken, wie weit sind wir schon gekommen vor 100 Jahren, als Frauen noch nicht mal wählen durften. Ja, und jetzt, wo stehen wir jetzt? Und dass auch Frauen wie ich anderen jungen Frauen Hoffnung machen können. Oder Frauen wie Joanna Malwitz oder viele andere. Ja, also wenn ich jetzt mit Simone Young gearbeitet habe oder Barbara Hennigan oder Oksana Lynef oder Karen Kamensik, also Mirgaga Zenitetila, da gab es schon so viele, die freundlich waren, die unterstützend waren, die großzügig mit ihrem Wissen umgegangen sind, Netzwerke untereinander geknüpft haben und ebenso genauso eben auch Männer, die mich nicht aufgrund meines Geschlechts aufgenommen haben, sondern aufgrund, weil ich bin halt die Anna. So, das sind immer schöne Erfahrungen und ja, ich kann nur hoffen, dass jede Frau oder egal jeder Mann, der mal an eine Hürde stößt, sich nicht davon abbringen lässt, seinen Traum zu verfolgen.
Ja, wir kommen langsam in die Schlusskurve dieser Klangvollfolge. Und ich frage da eigentlich immer nach einem guten Musikerwitz. Haben Sie einen Dirigentenwitz auf Lager?
Ich muss leider enttäuschen, Herr Mertens.
Ja, gut.
Aber ich lache, ich bin ein Mensch, der schnell lacht. Also bitte, bitte, legen Sie los.
Ja, das ist ja gut. Also ich muss mich an dieser Stelle gestehen, ich habe eigentlich immer einen Witz parat auf Vorsorge, falls hier ein Hänger ist. Aber ich habe bei Dirigenten nur Altherrenwitze gefunden, die man nicht mehr erzählen kann. Die müssen irgendwann so in den 30er, 40er, 50er, vielleicht auch noch in den 60er Jahren entstanden sein. Insofern, ich habe nur noch Bonmots gefunden, die man vielleicht noch nehmen kann, also der Besitz eines Taktstocks ist noch keine Gewähr für gutes Benehmen oder gut, dass ein Taktstock kein Glöckchen hat. Aber okay. Witz ist kein Muss, anders als beim Humor schön, wenn man ihn hat.
Richtig.
Was wünschen Sie sich als Dirigentin in der nahen Zukunft ganz konkret für Ihren musikalischen Maschinenraum, für Ihre weitere Karriere? Was sind so die nächsten Schritte? Was ist so das Allernächste, was Sie jetzt antreibt und umtreibt?
Also erstmal wünsche ich mir, dass mein Körper und mein Geist mich weiterhin unterstützen. Auf dieser bestmöglichsten Form. Meine physische, meine psychische Gesundheit, dass die immer meine besten Freunde sind. Dass ich immer erkenne, wo das echte Wissen liegt. Wo ich mir das Wissen holen kann. Wie ich Leute finde, die mir helfen, besser zu werden in dem, was ich tue, mich unterstützen und auch Leute finde, die mir helfen, das Wissen zu teilen mit anderen Leuten. Ich habe ganz konkret jetzt für 2025 mein Tanglewood-Debüt und eine Aufnahme mit meinem Orchester wünsche ich mir ganz, ganz stark mit Enigma Klassiker. Ich bin passionate about decoding Classical Music. Ich bin leidenschaftlich, ich brenne dafür, klassische Musik zu dekodieren und sie einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Aber vielleicht das sind so jetzt grundsätzliche Ziele und auch konkrete Ziele. Ja, aber natürlich, man muss weiterhin Beziehungen aufbauen zu Orchestern. Und wenn mal eine Beziehung tiefer geht, kann man sich natürlich auch überlegen, ob man einen längeren Abschnitt zusammengehen will.
Das war klangvoll. Gerald Mertens im Gespräch mit der Dirigentin Anna Handler.